Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur 73. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung. Unser Tagesordnungspunkt 1, über den ich mich sehr freue, stellt die Kinder in den Fokus, der Agenda 2030. Ich freue mich sehr, dass wir die Chance haben, mit unserem Gast an meiner rechten Seite, mit Frau Catherine Russell, der Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, UNICEF, diesen Austausch heute zu haben. Es ist eine gute Gelegenheit, denn sie ist sozusagen zufällig genau am Tag unserer Beiratssitzung hier in Berlin. Und wir haben verabredet, dieses Gespräch zu führen. Deswegen begrüße ich Sie sehr herzlich und Ihre Begleitung hier auch am Tisch, stellvertretend Frau O'Brien. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Zunächst, wie immer, von mir einige Hinweise. Die Ausführungen, sowohl die deutschen wie auch die englischen, die gleich folgen, werden durch Dolmetscher übersetzt. Diese sind per Zoom zugeschaltet. Um der Sitzung folgen zu können, haben Sie die Möglichkeit, das vor Ihnen liegende Headset zu benutzen. Wie auf den Schildern ausgewiesen, Kanal 2 hat die deutsche Version, Kanal 3 die englische Version. Einen Technikcheck haben wir vorhin gemacht. Das dürfte also alles funktionieren. Seit über 75 Jahren setzt sich UNICEF für die Kinderrechte und das Wohlergehen jedes Kindes ein. Aber noch nie litten so viele Kinder unter den Folgen von Konflikten, Krisen und Naturkatastrophen. Die Zahl der Kinder, die in Kriegsregionen aufwachsen, und wir haben uns gerade schon darüber am Rande ein wenig unterhalten, steigt stetig mit fatalen Folgen. Aber natürlich gibt es in der weltweiten Arbeit auch positive Dinge. Es gibt auch Erfolge. Und ohne die wäre es wahrscheinlich auch schwer, diese Arbeit zu tun. Frau Catherine Russell ist seit 2022 Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Bis zu ihrem Antritt als Direktorin von UNICEF war sie unter Präsident Joe Biden dessen Assistentin und Direktorin des Präsidialpersonalbüros des Weißen Hauses. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Und wir freuen uns auf Ihre Expertise. Einige organisatorische Hinweise noch. Nach dem üblichen Verfahren, das Sie kennen, habe ich Frau Russell gebeten, circa 10 Minuten Einführung zu geben. Die Uhr wird wie immer mitlaufen. Ich werde an der Stelle aber nicht so streng sein. Sie kennen das von mir. Etwas strenger werde ich sein bei der sich anschließenden Frage- und Antwortrunde. Auch da habe ich unseren Gast schon darauf hingewiesen, wie das funktioniert. Es sind also die üblichen 5 Minuten für Frage und Antwort gemeinsam. Ich bitte Sie bei allem natürlich im Grunde wie immer die Mikrofone zu benutzen, damit die Übersetzung funktionieren kann. Und nun, sehr geehrte Frau Russell, bitte ich Sie um Ihr Eingangsstatement. Sie haben das Wort.
Thank you so much, Mr. Chairman. I appreciate it. Excellencies, distinguished guests.
Exzellenzen, verehrte Gäste, und keine Angst, ich werde keine 10 Minuten sprechen, werde mich deutlich kürzer fassen. Ich möchte sagen, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an den Parlamentarischen Beirat und Herr Vorsitzender Klebach, danke für die Einladung. Die UNICEF ist sehr dankbar, dass Deutschland anhaltend und dauerhaft sich engagiert in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung, aber auch immer eine Partnerschaft mit der UNICEF aufrechterhalten hat für die Kinderbelange. Nun leben wir in einer Welt, wo es viele Konflikte gibt, militärische Auseinandersetzungen, Klimawandel, Gesundheitskrisen, Unterernährung, Ungleichheit weltweit. Die Konsequenzen für die Kinderrechte, für die Kinder, für das Kinderleben und die Zukunft der Kinder sind massiv. 330 Millionen Kinder weltweit leben in extremer Armut. Die Hälfte davon in Gegenden, wo bewaffnete Konflikte herrschen. 200 Millionen Kinder entwickeln sich nicht angemessen, weil sie unterernährt sind. 86 Millionen Mädchen gehen nicht in die Schule. 59 Millionen Kinder sind von Hetzewellen betroffen. Jeden Tag sterben Millionen an Kindern, jedes Jahr Millionen an Kindern an verhinderbaren, vermeidbaren Krankheiten wie Krankheit und Epidemien. Vor dem Hintergrund der nachhaltigen Entwicklungsziele sieht man, dass in vielen Ländern die Umsetzung nicht mehr funktioniert. Gerade 15% der SDGs werden wahrscheinlich im Moment erreicht. Nur ein Drittel der kinderbezogenen Nachhaltigkeitsziele werden im Moment erreicht. Exzellenzen, in den nächsten Jahrzehnten werden 4,2 Millionen neue Kinder geboren. Das heißt, 4,2 Millionen neue Leben, die das Potenzial in sich bieten, sich gut zu entwickeln. Die Frage ist, welche Zukunft haben diese Kinder? Krisen, Konflikte, Klimawandel, Diskriminierung, Krankheiten, Armut? Oder wird das für diese Kinder eine umweltfreundlichere, bessere, friedliche Zukunft bedeuten, wo ihre Kinderrechte geachtet werden? Und unsere Wahl muss eine ganz klare sagen. Wir brauchen mehr Hoffnung für die Zukunft dieser Menschen mit Mut, mit Aktion, mit Engagement und nachhaltiger Finanzierung. Wir wissen, wie das zu machen ist, weil wir in der Vergangenheit schon viel geleistet haben. Wir brauchen gemeinsame globale Handlungen. Seit 2000 ist die Kindersterblichkeit um 50% zurückgegangen. Oder auch Kinder unter 5 sind jetzt nur noch zu einem Drittel von Wachstumsschwierigkeiten, Störungen betroffen. Die Polioerkrankungen sind um 99% gefallen. 2 Millionen Menschen haben zusätzlich Zugang jetzt zu sauberem Trinkwasser. Aber es braucht natürlich auch mehr Fortschritt in der Agenda 2030. Wir brauchen kosteneffiziente, evidenzbasierte politische Regelungen und Initiativen der unterschiedlichen Länder. Wir müssen nicht nur handeln, sondern das auch finanzieren können. Wir müssen Systeme, die Kinder brauchen, stärken. Gesundheit, Bildung, Wasser, Sanitärversorgung gehören dazu. Diese Systeme müssen aber auch resilienter vor dem Hintergrund verschiedener Krisen sein. Während der Generalversammlung und während des Zukunftsgipfels im vergangenen Monat hat die UNICEF eigene Vorschläge unterbreitet, um diesen Fortschritt in diesen nachhaltigen Entwicklungszielen zu erreichen. Wir fordern mehr Handeln in wichtigen Bereichen. Punkt 1, mehr Immunisierung und Impfkampagnen für Kinder. Wir bitten Regierungen, angemessene Impfprogramme zu finanzieren, damit wenigstens 90% der Weltbevölkerung abgedeckt werden kann und dass bis 2030 alle Kinder geimpft werden können. Wir brauchen Innovation, mehr Skalierbarkeit bei den Impfprogrammen, um sicherzustellen, dass alle auch Zugang zu neuen Impfstoffen haben, wenn sie diese benötigen. Punkt 2, die Stärkung der sozialen Sicherungssysteme und die Erweiterung auch der Kinderzahlungssysteme, Kinderunterstützungssysteme. Die Sahel-Partnerschaft, die wird von Deutschland mitfinanziert, ist ein Flaggschiff. Die UNICEF, das WFP und die GIZ finanzieren das Programm gemeinsam zur Sicherung der sozialen Systeme in 5 Ländern. Das ist ein gutes Beispiel unserer Partnerschaft. Wir zählen auch weiterhin auf Deutschland, dass sie weiterhin diese Kinderzahlungssysteme und Vergünstigungssysteme in der Sahelzone mitfinanzieren. Drittens, es braucht mehr Unterstützung in der frühkindlichen Erziehung und Förderung. Das wissen wir. Bildung ist das, was Kinder in erster Linie brauchen. Die Evidenz zeigt es auch. Gerade in den ersten 1000 Tagen eines Kinderlebens entscheidet sich, ob ein Kind überleben kann, sich gut weiterentwickeln kann oder nicht. Drittens braucht es auch mehr Bildung für Jungen und junge Frauen. Gerade in vielen Ländern der Welt sehen wir, dass junge Mädchen weiterführende Schulen nicht besuchen können. Gewalt, Ausbeutung, Gewalt in der Familie auch und sexuelle Ausbeutung sind ein Hindernis. Wir sind der Meinung, dass die Investitionen in die Bildung und Aus- und Weiterbildungssysteme schon heute die Grundlagen legen kann für die Zukunft junger Frauen und Mädchen, die später Entscheidungspositionen einnehmen können. Aber dazu brauchen sie jetzt die Unterstützung und die Hilfe, um sich das Potenzial für die Zukunft zu eröffnen, Exzellenzen. Wir können nicht länger warten bei der Umsetzung dieser politischen Maßnahmen. Es gibt bereits bewährte Lösungen, die wir nachweisen können. Um die auch in der Zukunft fortzuschreiben, braucht es angenehme Finanzierung. Sowohl inländische Ressourcen in den Ländern, wo wir arbeiten, aber auch die offizielle Entwicklungshilfe aus den Ländern, die diese Potenziale auch haben. Anfang der Woche war ich auf der Nachhaltigkeitskonferenz in Hamburg und habe dort gesehen, wie wichtig es ist, dass wir die Kinder in den Fokus der Agenda 2030 sehen. Ich fand ermutigende Beispiele da bei der Konferenz. Gerade die jungen Menschen selber haben enorme, wichtige Vorschläge unterbreitet. Sie arbeiten jetzt schon im Bereich Klimawandel und Partizipation. Wir sind diejenigen jetzt, die das Tempo aufrechterhalten müssen. Deutschland muss da eine wichtige Rolle spielen. Ihre Führung ist wichtig, diese internationale Handlungsfähigkeit und die globale Unterstützung mit zu gewährleisten. Zur Bekämpfung der humanitären Krise müssen wir alle gemeinsam sicherstellen, dass wir niemanden zurücklassen. Ehrlich gesagt, wir können es ohne sie nicht bewerkstelligen. Abschließend noch einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich einsetzen für die Kinder, für die Rechte und das Wohlergehen der Kinder. Danke, dass Sie ein robuster Partner der UNICEF gewesen sind. Für uns bedeutet das enorm viel, jetzt, da wir die neuen Herausforderungen angehen müssen. Ich glaube, durch die gemeinsame Zusammenarbeit und die Ressourcennutzung können wir wirklich eine Welt schaffen, wo jedes Kind überleben kann, wo jedes Kind erfolgreich sein kann. Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Russell, ein herzliches Dankeschön für dieses inspirierende Statement. Ich selber habe natürlich auch eine ganze Reihe von Fragen, würde mich aber an der Stelle einmal zurückhalten und in die Runde schauen, wer den Einstieg machen möchte. Ich habe Herrn Dr. Steffinger gesehen und zunächst aber Herrn Höst, Frau Höst. Ah, okay. Frau Höst wurde mir zugearbeitet, hat sich zuerst zu Wort gemeldet. Also wir haben Frau Höst, dann Herrn Dr. Steffinger und dann Herrn Wagner zunächst. Und ich nehme im Verlauf dann weitere Wortmeldungen hier in die Redeliste auf. Frau Höst, Sie haben das Wort. Fünf Minuten für Frage inklusive Antwort, beides zusammen.
Ja? Ja, vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Mich treiben auch die weltweiten Zustände um, die die Bildung von Kindern betreffen und überhaupt den Umgang mit Kindern. Das ist auch ein Thema, das mich im Europarat sehr umtreibt. Ich sehe jetzt eine Bewegung, die gut ist für die Welt, dass wir über den Tellerrand von Deutschland hinausschauen und unterstützen, wo wir können. Wie sehen Sie denn im Moment die Entwicklung in Deutschland, dass beispielsweise nicht alle Kinder Zugang zu Schulbildung haben, die sie auch dazu befähigt, Klassenstufen zu bestehen? Wenn wir als Deutschland eine Vorreiterrolle haben wollen, dann haben wir doch ein Interesse daran, auch in unsere Hausaufgaben zu machen. Wir sehen ein großes strukturelles Defizit in der Finanzierung von Schulen und müssten dort ganz viel investieren, damit die Bildung, die sich im freien Fall in unserem Land befindet, nicht dort landet, wo wir in andere Länder schauen und kritisieren, dass es dort schlecht läuft. Und wir wollen da gerne helfen. Aber wie sehen Sie dieses Verhältnis zueinander? Wir verlieren unsere Vorbildrolle. Was können wir tun? Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage und wie besprochen gerne die direkte Antwort.
Well, thank you very much for that observation.
Obviously, für diese Frage. Nun, Bildung ist natürlich in allen Ländern der Welt wichtig. Das gilt für die Vereinigten Staaten. Auch bei uns reden alle dauernd über Bildung. Natürlich ist es wichtig in jedem Land, dass die Kinder eine gute Bildung erhalten. Wir arbeiten natürlich vor allem in armen Ländern und in Ländern mit mittlerem Einkommen. Wir arbeiten nicht in Ländern wie Deutschland oder den Vereinigten Staaten. Wir haben natürlich die nationalen Komitees, die auch hier heute vertreten sind. Die machen natürlich viel, auch im Land. Und aus unserer Sicht kann ich sagen, dass jedes Kind natürlich Recht hat auf Bildung. Und wir tun alles, was wir tun können, um Kindern das Recht auf Bildung zu sichern. Und natürlich gibt es leider Millionen von Kindern, die keine Schule besuchen können derzeit. viele, die tatsächlich die Schule besuchen, aber keine ausreichende Bildung erhalten. Das macht uns große Sorgen. Wir versuchen wirklich alles in unserer Macht Stehende, um sicherzustellen, dass alle Kinder zumindest lesen und schreiben können und eine Grundlagenbildung erhalten. Und tatsächlich war es so, dass nach der Covid-Pandemie 70% der Kinder weltweit gar nicht einfache Rechenaufgaben lösen konnten, gar nicht lesen konnten. Das ist eine wirklich alarmierende Zahl. Und die Frage ist natürlich, ob solche Länder jemals Fortschritte machen können, wenn ihre Kinder gar nicht lesen und schreiben können und nicht rechnen können. Das heißt, es ist wirklich eine Pflicht, die wir auch sehen. Und UNICEF versucht dort zu unterstützen. Und selbst wenn wir Milliarden von Dollar hätten, könnten wir natürlich nicht die Bildung von allen Kindern gewährleisten. Das müssen die Länder selbst in die Hand nehmen. Wir können aber Unterstützung leisten. Wir können beratend unterstützen, zur Seite stehen. Und auch neue Technologien sind da ein wichtiger Faktor. Das heißt, hier können wir dafür sorgen, dass die Kinder das versäumte Wissen nachholen über neue Technologien. Und wir legen hier besonders einen Fokus auf junge Mädchen, auf Teenager, weibliche Teenager. Wir sehen natürlich, dass ein Fokus auch darauf liegt, auf die Grundschulbildung sicherzustellen. Aber wenn man sich die Analysen anschaut, dann sehen wir, dass Mädchen im Teenageralter plötzlich keine Schule mehr besuchen. Denn natürlich brauchen sie eine Bildung, aber sind auch natürlich verwundbarer in Bezug auf physische Angriffe, in Bezug auf Kinder heiraten. Und auch ihre Kinder haben dann schlechtere Chancen, eine gute Bildung zu erhalten, eine gute Gesundheit zu haben. Also diese heranwachsenden Mädchen sind ein Fokus für uns, denn es geht darum, dass diese jungen Mädchen die Kompetenzen aufbauen, um auch eine Arbeit aufzunehmen, um eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen und dann dafür zu sorgen, dass ihr eigenes Leben da vorankommt, dass sie ihren eigenen Kindern wiederum später ein besseres Leben ermöglichen können. Und deswegen ist es natürlich für uns ein Fokus und wir wollen so vielen Kindern wie möglich eine Bildung ermöglichen. Und Deutschland muss natürlich auch vorangehen und kann natürlich auch die Erfahrungen teilen und Wissen weitergeben an Länder, die einfach im Bereich Bildung noch nicht dastehen, wo Deutschland ist.
Ja, vielen Dank für dieses Schlaglicht im Bereich der Bildung. Tatsächlich ein zentraler Punkt, der bei uns ja auch immer wieder höchst umkämpft ist, wenn auch keine Bundesangelegenheit, sondern doch dann eher die Länderangelegenheit. Aber die Schwierigkeiten, die wir woanders sehen, die sind dann schon noch mal auch andere Herausforderungen. Ich habe jetzt auf meiner Redeliste Herrn Dr. Steffinger, anschließend Herrn Wagner. Ich schaue mal in die Runde. Herrn Dr. Kraft, das war's für den Moment. Dann Herr Dr. Steffinger, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Russell, anknüpfend zum Thema Bildung würde mich eines interessieren, gerade wenn wir in die ärmeren Länder schauen, in Entwicklungsländer schauen, dass wir häufig feststellen, dass Kinder nicht in die Schule gehen, weil sie für den Unterhalt der Familie mitarbeiten müssen. Und da ist es natürlich ein großes Ziel zu sagen, dass die Kinder in die Schule gehen sollen, das wir auch von Seiten der Unionsfraktion her vollumfänglich auch unterstützen. Die Frage ist aber, wie befähigen wir dann auch in dem Falle oder sorgen wir dafür, dass das Familieneinkommen dennoch gesichert ist? Also was haben Sie hier für Lösungen, für Antworten? Weil ich glaube, viele Eltern würden die Kinder auch gerne in die Schule schicken, haben aber dann vielleicht gar nicht das Geld dafür, beziehungsweise das Schulgeld dafür. Und im zweiten Schritt fehlt dann einfach auch das Familieneinkommen. Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, können Sie zur aktuellen Finanzausstattung von UNICEF etwas sagen, wie Sie hier unterwegs sind, ob Sie für nächstes Jahr eine Lücke bei der Finanzierung erwarten und ja, wie einfach Ihr Budget aktuell aussieht?
Vielen Dank, Herr Dr. Steffinger. Und auch hier gehen wir zur direkten Beantwortung über.
Thank you for that question. I would say a couple things about
Vielen Dank für die Frage. Zum Thema Bildung. Wir sehen unsere Arbeit so. Die Kinder haben Rechte auf bestimmte Dinge. Und alle Länder außer allem haben die Kinderrechtskonvention unterzeichnet. Und ein Grundrecht von Kindern ist das Recht auf Bildung. Das heißt, Kinder haben ein Recht auf Bildung. Und Sie haben es ja gesagt, es gibt so viele Gründe, weshalb Kinder möglicherweise keine Bildung erhalten. Manche sind schwierig zu bearbeiten oder zu bewältigen, Konflikte beispielsweise. 90 Millionen Kinder im schulpflichtigen Alter im Sudan, davon besuchen 17 Millionen im Moment keine Schule. In der Ukraine ist es ähnlich schwierig. Also in solchen Konfliktkontexten ist es eine große Herausforderung, die Bildung von Kindern zu sichern. Und dann der zweite Punkt. Natürlich wollen viele Kinder, wollen die Eltern, dass ihre Kinder die Schule besuchen, aber manchmal ist das schwierig. Und wir sagen natürlich den Ländern, ja, wie sieht es aus mit Schulgebühren? Kann man die nicht senken? Und ich habe ja eben etwas zum Thema junge Mädchen gesagt. Da gibt es manchmal auch Vorurteile oder ein gewisses Ungleichgewicht. Das heißt, möglicherweise investiert man dann eher in die Bildung der Jungen, weil man denkt, dass die mehr zum Haushaltseinkommen beitragen können später. Also, mehrere Dinge möchte ich noch einmal sagen. Wir denken wirklich, dass jedes Kind eine Schule besuchen sollte. Jedes Kind sollte die Chance haben auf Bildung. Und in unserer Arbeit achten wir sehr auf Kompetenzaufbau. Das heißt, die Kinder besuchen die Schule und bereiten sich dann darauf vor, später in irgendeiner Weise Geld zu verdienen. Es geht ja nicht nur darum, einfach die Kinder in der Schule zu halten, sondern es geht darum, dass wir eine klare Botschaft ausgeben und sagen, ja, die Kinder sollten eine Schule besuchen und dann können sie vielleicht später eine Arbeit aufnehmen oder vielleicht auch selbst ein kleines Unternehmen gründen. Das heißt, die Eltern sehen dann ganz klar, es gibt einen Wert, es gibt einen Mehrwert in der Schulbildung ihrer Kinder. Das nützt ihnen und das nützt der Familie. Aber es ist kompliziert, es ist nicht einfach und viele Familien haben unvorstellbare Schwierigkeiten, deren Lage ist wirklich schwierig. Wir sind aber optimistisch, dass wir es schaffen können und auch neue Technologien können ein wichtiger Faktor sein. Und wir sollten vielleicht Bildung auch aus anderer Perspektive betrachten. Es geht nicht nur darum, dass Kinder möglicherweise eine bestimmte Anzahl von Jahren eine Schule besuchen sollten, sondern eher vielleicht eine andere Sicht einnehmen und sagen, was soll denn überhaupt gelernt werden? Also das ist ein wichtiger Punkt. Dann zur zweiten Frage, die Finanzausstattung, die finanzielle Lage. Ja, das ist, sind gerade sehr schwierige Zeiten. Und es gibt sehr, sehr großzügige Länder, die uns unterstützen. Deutschland ist natürlich ganz oben auf der Liste. Aber sie sind nicht der einzige Geber. Und es gibt natürlich Herausforderungen in den Ländern, auch finanzielle Herausforderungen. Und man kann natürlich nicht den gesamten Rest der Welt unterstützen. Es gibt auch politische Herausforderungen, es gibt auch Haushaltszwänge. Wir sind noch in der glücklichen Lage bislang, dass die Geber dabei geblieben sind, dass sie uns weiterhin unterstützen. Und wir haben uns sehr dafür eingesetzt, unsere Finanzierung auf eine breitere Basis zu stellen, zu diversifizieren. Wir sind auch sehr aktiv daran, Mittel vom Privatsektor einzubinden. Da geht es einerseits um Einzelspenden, andererseits um Spenden von Unternehmen. Es gibt durchaus Leute, die uns jeden Monat unterstützen und uns einen Scheck schicken sozusagen. Also nur ein Beispiel. In Deutschland haben wir ein sogenanntes nationales Komitee. Das ist in den meisten Hocheinkommensländern so, dass es ein solches Komitee gibt. Diese Komitees sind wichtig, denn sie werben Gelder ein aus der Bevölkerung, spenden. Das heißt, sie mobilisieren finanzielle Ressourcen. In Deutschland wird auch ein toller Job gemacht. Und sie erzählen über unsere Arbeit und mobilisieren die Menschen. Das heißt, sie setzen sich wirklich ein im Namen der Kinder und sorgen dafür, dass die Öffentlichkeit auch sieht, wie wichtig es ist, die Kinder zu unterstützen. Die Leute sagen, ja, ich weiß, dass UNICEF tolle Arbeit macht. Ich habe gestern eine Freiwillige getroffen, die für UNICEF arbeitet. Diese Freiwilligen setzen sich in ihrer Freizeit ein. dafür, dass UNICEF unterstützt wird und auch über UNICEF Informationen zu verbreiten. Also Sie in Deutschland setzen sich natürlich für Kinder ein und es ist wunderbar, wenn auch für UNICEF Unterstützung geleistet wird. Und wir sind wirklich da in einer ganz tollen Situation. Die anderen UN-Organisationen versuchen uns immer das nachzumachen, aber unsere nationalen Komitees für UNICEF sind wirklich toll, machen großartige Arbeit. Und da sind wir uns, schätzen uns wirklich sehr glücklich, dass das so ist. Wir nutzen auch innovative Finanzierungsmechanismen. Wir arbeiten mit der Regionalentwicklungsbank, mit der Weltbank beispielsweise auch und versuchen, so viele finanzielle Finanzierungsquellen wie möglich zu erschließen, um Kinder bestmöglich zu unterstützen. Wir könnten natürlich immer noch mehr Geld haben, sozusagen, um die Kinder noch besser zu unterstützen, aber ich habe das Gefühl, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Aber trotzdem brauchen wir natürlich die Unterstützung von Deutschland. Danke.
Ja, ein herzliches Dankeschön. Immer wenn es um die Finanzen geht, gibt es viele Dinge zu sagen, aber für die Beantwortung bedanken wir uns auf jeden Fall ganz herzlich. Ich habe jetzt Herrn Wagner und dann Herrn Dr. Kraft. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und auch von mir danke, dass Sie heute hier sind. Und auch danke für Ihre tolle Arbeit bei UNICEF. Und Sie haben mir einige der Erfolge genannt, gerade aus dem Gesundheitsbereich. Ich habe vorher als Kinderarzt in Weiterbildung gearbeitet und kenne natürlich viele der Zahlen und Fakten, gerade was die Kindergesundheit betrifft, und freue mich da sehr und weiß auch, was UNICEF da auch mitgeleistet hat mit vielen anderen internationalen Organisationen. Und deswegen sind wir uns auch bewusst, wie gerade der Herr Vorsitzende auch angesprochen hat, dass Finanzierung immer ein wichtiges Thema ist. Und Deutschland ist ja in ganz vielen Bereichen auch wichtiger Unterstützer von vielen internationalen Organisationen. Und das machen wir auch gerne und sind uns auf jeden Fall auch bewusst, was das weitergehen muss. Auch wenn natürlich auch in Deutschland teilweise die Situation nicht einfach ist. Wir haben auch hier Menschen und auch Parteien, die das überhaupt nicht gut finden. Wir sehen auch in der ganzen Welt, dass teilweise Nationalisten, Populisten stärker werden. Da würde ich Sie fragen, ob Sie diesen Trend vielleicht nochmal aus Ihrer Perspektive aufgreifen können, ob Sie das auch so empfinden und was das auch für Ihre Arbeit bedeutet. Oder sind Sie als UN-Organisation da, stehen Sie da darüber und sind gar nicht so sehr davon betroffen? Und meine zweite Frage ist nochmal, ich habe mich auch in der Vorbereitung auf diesen Termin nochmal einige Dinge angeguckt, die Sie sozusagen mit veröffentlicht haben. Und was ich sehr spannend fand, dass Sie sich auch sehr klar positionieren, dass die Klimaveränderungen, die Klimakrise, könnte man sagen, einen sehr starken Aspekt haben, auch auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, auch von älteren Menschen, aber dass diese beiden Bevölkerungsgruppen besonders vulnerabel sind. Wenn Sie das noch ein bisschen ausführen könnten, wie Sie damit umgehen, wie Sie dazu auch arbeiten vielleicht. Wir haben gerade auch in den USA die Situation, dass viele Menschen auf der Flucht sind vor einem Wirbelsturm, einem großen. Aber auch in anderen Ländern ist es ja immer wieder Thema, dass Naturkatastrophen sozusagen viel Leid verursachen. Wie trifft das die Kinder besonders und wie gehen Sie damit um?
Ja, und auch hier die direkte Beantwortung.
Thank you. Those are two really good questions.
I think das sind zwei wirklich sehr gute Fragen. Das erste Thema zunächst. Ich muss Ihnen das gar nicht sagen, dass die Welt so sehr polarisiert ist. Und das macht es alles sehr kompliziert. So viele unterschiedliche Konflikte, die sich abspielen. Und das macht uns große Sorgen, denn mit allen Problemen, mit denen Kindern konfrontiert sind, ließe sich der Krieg herausgreifen. Krieg, bewaffnete Konflikte bedeuten direkte Auswirkungen. Kinder werden getötet, verletzt in solchen Konflikten und sie leiden also enorm. Aber gleichzeitig müssen sich Kinder auf staatliche Dienste verlassen, vielleicht Senioren auch noch. Aber Kinder müssen also ausgebildet werden. Sie brauchen Zugang zum Gesundheitssystem. In einem Konflikt wird das alles nicht mehr vorhanden sein. Und genau das ist diese schwierige Situation für Kinder. Polarisierung, ja, die politische Spaltung auch in den Ländern macht unsere Arbeit schon etwas schwer. Das Gute, das Großartige eigentlich an UNICEF ist, dass praktisch alle den Konsens haben, wir müssen uns für die Kinder einsetzen. Alle reden natürlich über die Zukunft, 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 macht auch jeder Politiker heutzutage. Was ist aber die Zukunft? Die Kinder, das sind unsere Zukunft. Und der Glaube, dass man ein Land einfach mal außen vor lässt und zurücklässt und das bewirkt nichts in anderen Teilen der Welt, ist eigentlich überkommen als Denkweise. Wir sind so vernetzt, Kinder in den USA, in Deutschland sind genauso wichtig wie die Kinder im Sudan. Ich glaube, und das ist vielleicht eine etwas rosige Vorstellung, dass wir mit unserer Arbeit die Grundlage legen für Kinderrechte. Kinder leiden immer als erstes in allen Krisensituationen. Und das sind ausgerechnet diejenigen, die für nichts verantwortlich sind, die keine Schuld haben, wenn Kriege ausbrechen, wenn Situationen entstehen, dass Leute hungern müssen. Kinder sind unschuldig. Man muss sich um diese kümmern. Das ist die Aufgabe von uns allen, von uns Erwachsenen. Und deswegen, glaube ich, finden wir hier schon ein gemeinsames Verständnis mit allen Partnern dafür. Und dafür bin ich sehr dankbar. Thema Klima fand ich ganz interessant. Als ich meine Arbeit aufgenommen habe bei der UNICEF, fragte man mich, was sind denn Ihre Prioritäten? Und da habe ich gesagt, ja, meine Prioritäten, mir geht es um Kinder. Und mir ist damals das Thema Klima gar nicht so richtig gegenwärtig gewesen, als Top, also auf der Spitze meiner Arbeitsliste. Und gesagt, es gibt ja spezialisierte Agenturen, die machen dies, die machen das. Und nicht alle sollten alles gleichzeitig machen, obwohl es Schnittmengen gibt. Aber ich habe dann auf meinen Reisen gemerkt, dass Kinder insbesondere betroffen sind von Problemen, gerade vor dem Hintergrund der Klimakrise. Warum? Das haben Sie gerade gesagt. Nummer eins, Kinder sind einfach mal kleiner. Ich meine, das muss ich nicht sagen, Sie sind Kinderarzt. Kinder, kleine Menschen, sind also empfänglich für Lungenprobleme, wenn sie verunreinigte Luft atmen. Und kleine Kinder, ganz kleine Kinder, Säuglinge beispielsweise, schwitzen nicht. Das heißt, in Hitzewellen können ihr Körper die Temperaturausgleiche nicht regulieren. Oder wenn beispielsweise in einer Konfliktsituation eine Schule geschlossen hat, weil das Gelände überflutet ist oder ein Hochwasser, anderes passiert, andere Probleme, dann hat das einen unmittelbaren Einfluss auf die Lage der Kinder. Deswegen müssen wir verstehen, was machen wir? Wir sind nicht diejenigen, die jetzt plötzlich das CO2-Problem verschwinden lassen, ist auch nicht meine Arbeit. Aber wir wissen, dass es Möglichkeiten gibt, bestimmten Kommunen, bestimmten Ländern und Regionen Anpassungsmechanismen zu vermitteln. Vor ein paar Monaten war ich in der Pazifikregion, war auch schon mal in Australien, in Neuseeland, aber direkt in der Pazifikregion war ich nie. Also für diejenigen, die da noch nicht gewesen sind, reisen Sie unbedingt dahin. Kommt einem so vor, als ob das eine Million Kilometer weit weg ist, in guter und auch in schlechter Hinsicht. Bin also dort gewesen, auch auf den Fidschi-Inseln, und ich muss sagen, wunderbar, wunderschöne Gegend, aber gleichzeitig so sensibel und so gefährdet in Bezug auf den Klimawandel. Ich war da auf dieser kleinen Insel, wo die Schule Sanaa am Wasser stand, die zweimal von Zyklonen zerstört worden ist. Die Kinder waren so schockiert, dass ich nicht wusste, wie sich ein Zyklon anfühlt, dass ich den selber nie gesehen habe. Und die haben gedacht, ja, sage ich, bei uns in Washington passiert sowas nicht. Und die Kinder haben das als Alltag erlebt. Das Klima spielt verrückt. Dass dieses Problem ihnen immer hinten im Rücken steht, was jederzeit wieder zuschlagen kann. Deswegen müssen wir diesen Regionen helfen. Was machen wir? Wir haben ganz konkret die Schulen wieder aufgebaut und gleichzeitig haben wir sie weiter zurückgesetzt vom Meer, haben dann gleichzeitig auch noch Solarpaneele auf dem Dach installiert, dass sie auch selbst in einem Stromausfall, wenn sie einmal Strom haben und dieser ausfallen sollte, dann ihre eigenen Strom erzeugen können. Also Möglichkeiten zu schaffen, dass die Menschen dort in dieser doch sehr schwierigen Welt trotzdem leben können. Und das Gleiche betrifft die Bildung, den Zugang zur Bildung. Und dort muss auch vermittelt werden, was Klima und Klimawandel bedeuten. Im Übrigen haben die jungen Leute viel schon zu sagen. Das haben Sie bestimmt auch schon von Ihren Wählerinnen und Wählern gehört. Die sind nicht mehr bereit, auf die Erwachsenen zu warten, bis etwas geschieht. Nein, sie wollen aktiv vorangehen. Sie wollen sich für den Umweltschutz engagieren, weil sie eben sehen, was Gefährliches passieren kann. Sorry, das war jetzt eine etwas längere Antwort.
Ein herzliches Dankeschön. Sie sehen, ich lasse die Zeit dann auch weiterlaufen. Ihre Ausführungen sind so wertvoll und auch spannend, interessant, dass das kein Problem darstellt. Und wir sind auch nicht in Zeitnot, also auch das an der Stelle. Ich habe jetzt Herrn Dr. Kraft und wenn ich niemanden sonst sehe, doch Herrn Dr. Steffing noch mal und dann setze ich mich auch selbst auf die Redeliste. Bitte, Herr Dr. Kraft.
Ja. Vielen Dank, auch vielen Dank für den Vortrag. Ich möchte gleich mit dem Stichwort Klima weitermachen. Sie hatten es auch in Ihrem Vortrag angesprochen. Aber ich möchte natürlich ein kontroverses Thema ansprechen. Es gibt nämlich diverse Studien, die einfach sagen, eben aus den Gründen, das Klima zu schützen, ist es wichtig, dass wir auf Kinder verzichten. In den Studien wird explizit dargelegt, wie viel CO2 Menschen emittieren und wie viel CO2 das Großziehen eines Kindes emittiert. In den Studien wird das halt nachgelegt. Deswegen hätte ich gerne natürlich die eine Klarstellung von UNICEF, wie UNICEF zu diesen Empfehlungen der Studien steht. Frage 1. Frage 2 ist dann natürlich, Sie haben uns aufgefordert, das ist auch legitim, dass wir die entsprechenden Ressourcen dafür einsetzen, dass wir die UNICEF dafür unterstützen, bei der Umsetzung der Projekte von UNICEF. Nun ist es aber so natürlich, dass die Studie, die ich gerade angesprochen habe, tatsächlich auch mit den gleichen Ressourcen finanziert sind. Die sind zum Teil Steuerzahler finanziert von Universitäten etc. Und da fließen halt die Ressourcen, die knapp sind, überall auf der Welt mittlerweile, eben auch in diese Studien hinein. Und wie Sie das bewerten würden, dass zur Bekämpfung des Klimawandels Geld in diese Art von Studien fließt. Das würde mich sehr interessieren.
Was meinen Sie genau? Okay.
Die zweite Frage ist dann natürlich, wie Sie es bewerten, dass das Geld, das eine limitierte Ressource ist, dass Staaten bereit sind, das Geld in die Entstehung so einer Studie zu investieren, anstatt das Geld dann eben auch zu benutzen zu der Durchsetzung der Ziele der Agenda 2030, Bildung, Gesundheit, Zugang zu Wasser, Bekämpfung des Hungers und so weiter.
Okay. All right. First, I guess if the question is, you know, are
we for more children? Die Frage ist, mit all den Herausforderungen und Umweltauswirkungen und was bedeutet das in Bezug auf das Kinder haben? Nein, wir sind für die Kinder. Wir wollen Kinder, die gebildet sind, die gesund sind. Und deswegen müssen wir sicherstellen, dass alles Mögliche geschieht, damit das auch so passieren kann. Nun gibt es unterschiedliche Länder, unterschiedliche Geburtenraten, ja, aber es ist nicht unsere Aufgabe, das zu kommentieren. Ist auch nicht Teil unseres Mandats. Wir wollen sicherstellen, dass Menschen und Kinder geboren werden mit Chancen im Leben, dass sie gesund sind, dass ihre Mütter gesund sind von Anfang an und auch, dass Kinder auch betreut werden und gesund aufwachsen können. Darum geht es uns. Und was das Bevölkerungswachstum angeht, klar, gibt es überall konfliktierende, widersprüchliche Daten. Es gibt Länder, die wenig wachsen, deswegen gibt es nicht genügend Arbeitskräfte, andere Länder, die sehr schnell wachsen. Das ist nicht etwas, mit dem sich UNICEF beschäftigt. Wir bewerten das nicht. Wir schauen uns an, dass wir Kindern auf dieser Welt die besten Chancen geben im Leben und sie unterstützen oder wahrscheinlich sogar auch noch Ländern dabei helfen, den Kindern zu helfen. Soll nicht heißen, UNICEF geht in ein Land rein und bringt die Lage dann in Ordnung. So geht es uns nicht, geht es bei uns nicht so in der Arbeit. Nein, wir müssen natürlich in Notsituationen reagieren, in humanitären Krisen. Aber in erster Linie wollen wir Länder dazu befähigen, sich um ihre eigenen Menschen zu kümmern, sie auszubilden, Zugang zum Gesundheitssystem, einem guten Gesundheitssystem. Und in manchen Fällen muss das halt bedeuten, auch technische Expertise zu vermitteln. Die Länder müssen wissen, was es zu tun gilt. Und mitunter auch mit diesen Finanzierungskanälen arbeiten, die einige Länder ja haben. Auf der Klimaseite sehen wir, dass im Moment 1 Milliarde Kinder in Regionen leben, wo die Klimarisiken enorm sind. Und das haben wir ja auch schon gehört. Selbst die USA oder andere Länder haben im Moment große Klimaprobleme. Problem aber bedeutet, dass nur 2,5% der Klimafinanzierung überhaupt mit Kindern zu tun hat, mit Kinderprogrammen. Deswegen sagen wir jetzt vor dem Hintergrund des Klimawandelbekämpfung, der Klimafinanzierung, vergesst bitte nicht, dass auch Kinder und die Kinderinteressen zu berücksichtigen sind. Und ja, klar sind Ressourcen knapp. Das sehen wir Tag ein, Tag aus. Keine Frage. Und wir wissen, dass Länder auch Entscheidungen treffen müssen, wo die Gelder hinfließen. Wir selber treffen ja auch Entscheidungen. Und wir sind der Meinung, dass Kinder die sinnvollste Investition sind in unsere Zukunft. Wenn Kinder beste Ausgangs- und Startvoraussetzungen haben im Leben, in der Bildung und so weiter, dann sind sie ja später auch in der Lage, die Wirtschaft in ihren Ländern zu entwickeln und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist das Grundprinzip unserer Arbeit.
So, bitte schön.
Thank you, Chairperson. Just to say,
ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Einige Antworten auf Ihre wichtige Frage. Zum ersten Punkt. Klima und der Klimawandel muss in den anderen SDGs auch enthalten sein. Also Sie haben über Wasser und Sanitärversorgung gesprochen. Wir investieren auch mit Ländern wie Deutschland und anderen Partnern in klimaresiliente Schulen beispielsweise und auch klimaresiliente Wassersysteme, damit, wenn es solche Schocks und solche Auswirkungen des Klimawandels gibt, eben verarbeitet werden können. Während der Vertragsstaatenkonferenz der COP28 im letzten Jahr wurde das erste Mal anerkannt, dass auch der Klimawandel konkret auf Kinder sich auswirkt. Und wir hoffen, dass die nächste Vertragsstaatenkonferenz auch diese Erkenntnis fortschreibt mit Investitionszusagen. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf das vierte Ziel, Thema Bildung, SDG 4. Wenn Sie einen Schritt zurücknehmen und sich alle 17 SDGs anschauen, ist das vierte Ziel, das im Moment am schlechtesten umgesetzt ist in Bezug auf Bildung weltweit, enorm starke Lücken in der Erfüllung dieser SDG-Ziele. Wie machen wir das gemeinsam in einer Partnerschaft mit unterschiedlichen Akteuren, damit diese Lücken nun endlich geschlossen werden in Bezug auf die Bildung? Wenn Kinder nicht in der Schule sind und schulische Bildung bekommen, sind sie so gefährdet, können beispielsweise rekrutiert werden in Kinderarmeen und dann mit der Waffe in die Konflikte ziehen. Das haben wir leider in vielen Konflikt- und Krisenszenarien sehen müssen. Deswegen muss es in unserem gemeinsamen Interesse sein, dass wir in die Bildung investieren, um das zu verhindern. Ein kurzer dritter Punkt noch, die Investitionsrendite, wenn man so will. Für jede Investition von $2 in die Bildung von jungen Mädchen bekommen wir eine Rendite sozusagen, Einnahmen, wirtschaftliche Einnahmen einem Land um einen Faktor, der 10-mal so hoch ist. Stellen Sie sich vor, wenn wir das richtig tun, wenn wir die richtigen Investitionen in die Bildung fortschreiben in der Zukunft.
Dankeschön. Dann sind wir jetzt bei Herrn Dr. Steffinger und anschließend bin ich an der Reihe. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ich darf noch mal kurz anknüpfen an meine Frage von vorhin. Und zwar würde mich wirklich interessieren, mit welcher Finanzierungslücke Sie für nächstes Jahr rechnen und vor allem, welche Auswirkungen diese haben könnte auf Ihr Engagement, insbesondere ob Sie konkretisieren können, aus welchen Ländern Sie sich dann zurückziehen müssten, beziehungsweise auch welche Projekte Sie reduzieren. Ich habe relativ viel mit dem Welternährungsprogramm zu tun und da ist natürlich dann eindeutig, wenn die Finanzierung ausbleibt, dass dann Lebensmittelrationen gekürzt werden müssen oder man sich vielleicht sogar aus verschiedenen Ländern zurückzieht, was dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf Migration und Fluchtbewegungen hat. Von daher konkret die Frage, mit welcher Lücke rechnen Sie und welche Auswirkungen hat das auf welche Länder oder Projekte von Ihnen? Vielen Dank.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, dass wir etwas besser dastehen als andere UN-Organisationen. Aber wir haben große Lücken. Wir haben verschiedene humanitäre Aktionen. Und fast immer ist es so, dass diese humanitären Aktionen deutlich unterfinanziert sind. Wir können also weniger lebensrettende Unterstützung leisten, als wir es tun müssten in diesen Ländern und Regionen. Im Sudan beispielsweise sehen wir eine deutliche Unterfinanzierung, in Haiti auch, Gaza. Letztlich sind alle Regionen letztlich unterfinanziert. Aber das ist natürlich ein Problem. Es bedeutet, dass wir weniger Unterstützung leisten können für die Kinder vor Ort. Und das Welternährungsprogramm, ich war eben in einer ähnlichen Ausschusssitzung mit Karl Skau vom Welternährungsprogramm. Und es ist ja ganz klar, es hat ganz klare Auswirkungen. Wenn es nicht genügend Mittel gibt, muss man die Anzahl der Menschen reduzieren, die Unterstützung erhalten. Bei uns ist es etwas anders. Im Bereich der Gesundheitsversorgung sind wir aktiv, im Bereich der Impfung, Bildung, psychosoziale Unterstützung. Das heißt, hier ist die Korrelation nicht ganz so klar und eindeutig. Wir haben 10% weniger Geld und jetzt können wir nur 10% weniger Nahrung ausgeben. Wir haben eine gewisse Flexibilität und Deutschland gibt uns durchaus flexible Mittel, die wir auch flexibel einsetzen können. Das ist für uns sehr, sehr hilfreich. Da sind wir Ihnen auch sehr, sehr dankbar. Dann haben wir einfach mehr Spielraum, um flexibel zu handeln. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht wiederhole. Aber wir haben wirklich auch den Vorteil der Privatsektorfinanzierung. Hier werden einige Lücken geschlossen. Aber natürlich sind die Bedarfe deutlich größer als das, was wir an Ressourcen haben. Fast in jedem Bereich, wo wir aktiv sind, könnten wir mehr Mittel gebrauchen. Wenn man sagt, naja, die Kinder, die keine Bildung erhalten, die werden jetzt nicht verhungern, aber trotzdem, ihr Leben hat natürlich ganz andere Perspektiven, viel schlechtere Perspektiven, wenn sie keine Bildung erhalten. Wir sind im Bereich Ernährung mit therapeutischer Nahrung aktiv für Babys und wir wissen, dass wenn wir da etwas zurückfahren müssen, dann werden die Kinder, werden die Babys sterben. Aber ein Kind zu sehen, was schwer unterernährt ist, das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Ich habe es in Afghanistan gesehen, im Jemen, in anderen Ländern. Man geht in ein Krankenhaus und der ganze Raum ist voller Babys und es ist ganz leise dort. Kein Kind schreit oder weint, weil sie einfach nicht die Kraft dafür haben. Und wir tun wirklich alles, was wir tun können, um hier therapeutische Nahrung bereitzustellen. Aber nun, wir verschieben dann Mittel, soweit wir es können, um sie flexibel einzusetzen. Wir versuchen, so viel wie möglich vom Privatsektor einzuwerben. Aber natürlich sind die staatlichen Geber unsere Hauptgeber.
Vielen Dank für die Beantwortung. Jetzt bin ich an der Reihe, dann die Kollegin Frau Höchst. Ich schaue mal in die Runde. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich die Redeliste an dieser Stelle schließen. Dann machen wir das so. Meine Frage geht in eine etwas andere Richtung. Sie haben ja ausgeführt, dass Sie mit den Staaten zusammenarbeiten, um die Situation für die Kinder zu verbessern. Nun ist in den letzten Jahren immer wieder zu spüren, dass gerade bei den nicht so entwickelten Staaten, bei den ärmeren Ländern, aber das Selbstbewusstsein steigt. Also dass ja auch in internationalen Kontexten sehr viel selbstbewusster aufgetreten wird, die eigenen Interessen vertreten, alles legitim. Mich interessiert aber, ob Sie das auch so beobachten in Ihrer Arbeit und inwiefern es Auswirkungen hat auf Ihre Arbeit und inwiefern es Auswirkungen hat auf die Situation von Kindern. Macht dieses erstarkte Selbstbewusstsein Ihre Arbeit eher leichter oder eher etwas schwieriger? Gibt es Positivbeispiele oder auch Negativbeispiele für das, was für die Kinder am Ende herauskommt? Denn darauf kommt es ja letzten Endes an. Das wäre meine Frage.
It's actually a really interesting question. I would say this.
Frage. Ich möchte es mal so formulieren. Wir bei UNICEF arbeiten mit den Ländern zusammen und wir setzen uns mit den Ländern zusammen und entwickeln gemeinsam Länder. Programme. Und natürlich passen diese Programme zu unseren strategischen Programmen, aber auch zu den Prioritäten und zu den Herausforderungen, die die Regierung sieht, des jeweiligen Landes. In den letzten 76 Jahren haben wir natürlich gute Arbeitsbeziehungen und viel Erfahrung gesammelt in diesen Ländern. Und in jedem Land haben wir auch nationale Mitarbeiter und ich glaube, die Länder haben wirklich das Gefühl, dass wir als Partner mit ihnen zusammenarbeiten, nicht als Externe, die von außen etwas reinbringen. Natürlich gibt es immer mal Spannungen, aber ich denke, dass die Länder wirklich sehen, dass wir etwas für die Kinder bewegen wollen. Nicht immer sind wir alle einer Meinung, aber ich glaube, die Länder sehen uns als Akteur, der es ihnen ermöglichen möchte, ihre Arbeit noch besser zu machen. Es gibt natürlich fragile Staaten. Es gibt auch Länder, die gar keine Regierung haben, gar keine funktionierende Regierung. Das kann für uns auch sehr kompliziert werden. Ich war in Haiti und da haben wir natürlich auch Sicherheitsbedenken. Da ist die Sicherheitslage nicht ganz so einfach. Und dann war die Frage, können wir überhaupt dahin gehen? Aber wir sprechen ja mit jedem, wurde gesagt. Wir kümmern uns um die Belange der Kinder, deswegen werden wir nicht als Außenstehende, als Außenseiter wahrgenommen. Ich denke, jeder sieht, dass Kinder eine wertvolle Ressource sind und wir müssen alles tun, um diese Ressource zu schützen und sie zu begleiten. Und das, so werden wir eben auch wahrgenommen. Um hier etwas hinzuzufügen, Sie hatten ja nach positiven Beispielen gefragt. Und hier möchte ich gerne zwei Beispiele anführen. Hier gibt es Initiativen, die auch von Deutschland finanziert werden und die wirklich etwas bewegen. Das soziale Sicherungsprogramm in der Sahelregion, Burkina Faso, Mali, Tschad und Mauretanien und Niger sind dort aktiv, 5 Länder, ein faszinierendes Programm. Wir sehen schon sehr gute Ergebnisse. Im ersten Jahr beispielsweise, dass Frauen in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder, gerade auch die Mädchen, weiter zur Schule gehen. Wir haben fast 3 Millionen und Haushalte mit dieser sozialen Sicherung erreicht. Das zweite Beispiel bezieht sich auf den Bereich der Ernährung. Letztes Jahr haben wir mit deutscher Unterstützung 30 Millionen Kinder weltweit mit lebensrettender Nahrungsmittelhilfe erreicht. Wir haben so viele Menschen Leben gerettet. Wir sind Deutschland so dankbar, der deutschen Bevölkerung, dem Parlament, der Regierung. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass 80% der Mittel aus Deutschland im Bereich Entwicklung investiert wird. Da geht es um Resilienzsteigerung. Und unser Appell ist wirklich, dass diese Mittel auch weiterhin für entwicklungsfördernde Maßnahmen für Resilienz Steigerungen eingesetzt werden können. Das mindert ja auch die Risiken, dass Konflikte sich weiter aus.
Für diese beeindruckenden Zahlen, die Sie nennen konnten. Deswegen komme ich jetzt zur letzten Fragerunde und Frau Höchst hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne mit der Frage aufsetzen auf die Fragen, die mein Kollege von der CDU aufgeworfen hatte und auf CSU, Entschuldigung, auf die Lücken zu sprechen kommen, die unter Umständen in der Finanzierung gerissen werden könnten durch weltkonjunkturelle Dinge. Es gibt auch in Deutschland Schwierigkeiten. Konjunkturell hat die Regierung jetzt perspektivisch auf eine Rezession hingewiesen, die sich abmalt am Horizont. Und ja, natürlich haben wir ein Interesse daran, dass wir nie wieder diese Bilder sehen müssen von Kindern mit aufgeblähten Bäuchen, die in Afrika am Wegesrand verhungern oder sonst irgendwo. Das ist ja ganz schrecklich. Und auf der anderen Seite würde ich jetzt gerne wissen wollen, wie Sie, ob Sie einen Plan B haben für den Fall, dass weitere Lücken gerissen werden, weil die Geberländer Probleme haben werden, ihre Beiträge aufzubringen. Das ist ja immerhin im Bereich der Möglichkeiten. Gibt es da weitere Zusagen aus dem privaten Sektor? Wie sehen Sie durch die Entwicklungen auf der Welt, die vielen Kriege und die Schwierigkeiten bestimmter Länder bezogen auf die Konjunktur, die Ziele zu erreichen 2030. Also 2015 ist ja die Agenda 2030 verabschiedet worden. Wir gehen jetzt also mit dem Haushalt ins nächste Jahr. 5 Jahre wären es dann noch. Wie weit sind denn die Länder, die wir unterstützen? Können die aus eigenem Antrieb die Ziele bald erreichen? Weil das wäre ja, glaube ich, der nächste Schritt, dass der Staffelstaat an selbstbewusste Nehmerländer dieser Hilfen auch übergeben wird. Vielen Dank.
Thank you for that. I would say a couple things. One, einige Anmerkungen dazu. Die nachhaltigen Entwicklungsziele, die SDGs, waren natürlich sehr ehrgeizig, von Anfang an ehrgeizig. Werden wir die alle erreichen? Nein, glaube ich nicht. Glaubt auch niemand mehr, dass die erreichbar sind. Und ich weiß nicht, ob man es damals geglaubt hat, aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Es gibt aber Bereiche, wo wir deutlich mehr machen können. Und da arbeiten wir sehr hart daran. Letzte Woche haben wir einen Bericht veröffentlicht, der sagt, wir müssen bewährte Lösungen nutzen. Wir wissen, dass etwas damit erreicht werden kann. Immunisierung gehört dazu. Schulische Bildung für Mädchen gehört dazu. Also Sachen, die wirklich sich bewährt haben. Daran müssen wir weiterarbeiten. Ich würde sagen, dass Länder mit unterschiedlichen Herausforderungen zu tun haben. Und eines der größten Probleme, wo sich die Welt auch genau mit auseinandersetzen müssen, ist, dass viele arme Länder unter der Schuldenlast fast zusammenbrechen. Aus verschiedenen Gründen ist das so. Unterschiedliche Akteure sind dafür zuständig. Und oft ist es so, dass für den Schuldendienst mehr ausgegeben werden müsste als für Bildung und Gesundheit im jeweiligen Land. Und das ist ein enormes Problem für einige Länder. Und ich glaube, alle Entwicklungsländer müssen sich jetzt überlegen, welche Unterstützung sie noch mehr brauchen, um das zu lösen. Die UNICEF selber arbeitet hart daran. Ich habe gesagt, in Bezug auf unsere Einnahmenquellen arbeiten wir mit diversifizierten Partnern, mit innovativen Finanzprodukten, mit Privatinvestoren, die sogenannten Debt Swaps beispielsweise oder Climate Swaps, wo wir also unterschiedliche neue Finanzinstrumente aufwenden können, um Mittelbeschaffung sicherzustellen. Ich komme aus den Vereinigten Staaten, wie Sie wissen, und wir sind hier in Deutschland. Und da wissen wir auch, dass reiche Länder auch Schwierigkeiten haben. Natürlich gibt es auch hin und her, das sehe ich jeden Tag und in allen Ländern der Welt. Aber trotzdem möchte ich sagen, dass Deutschland und auch die Vereinigten Staaten führend sind in dieser Welt. Und andere Länder schauen zu ihnen auf und zu ihnen hin. Und sie schauen sich sehr wohl die großen Länder an, weil sie wissen, dass wir hier und sie Ressourcen haben, die von den anderen Ländern nur träumen können. Und allein schon deswegen haben wir diese Verantwortung, das Beste zu tun, was wir nur können. Und glauben Sie mir, ich habe in der Vergangenheit in unserem Parlament in den Vereinigten Staaten gearbeitet. Und ich weiß sehr wohl, wie kompliziert das alles ist und welche enorm schwierigen Entscheidungen man herbeiführen müsste. Aber lassen Sie mich sagen, Sie haben die privilegierte Rolle hier in dieser Welt. Sie können führend in der Welt sein und bleiben und diese Arbeit der Vergangenheit so fortschreiben, Organisationen zu unterstützen, die Tag ein, Tag aus hart daran arbeiten, armen Menschen in dieser Welt zu helfen, Menschen, Kinder vor allem, die diese enormen Bedürfnisse haben. Und schlussendlich bin ich der Meinung, dass wir das gemeinsam auch hinbekommen. Und wir als Welt müssen es hinkriegen, dass die Kinder überall eine bessere Zukunft haben. Danke für Ihre Frage noch einmal.
Sehr geehrte Frau Russell, wir bedanken uns bei Ihnen für die vielen wichtigen und auch beeindruckenden Einblicke in Ihre Arbeit und auch bewegenden Eindrücke. Uns ist bewusst, dass wir nur ein kleines Blitzlicht heute von Ihnen erfahren konnten. Und wir sind natürlich auch sehr dankbar für das Feedback, das Sie zur Rolle Deutschlands gegeben haben. Das ist für uns auch für die innenpolitische Debatte immer wieder wichtig. Wir sind ja in Haushaltsverhandlungen. Wir haben das Thema ja auch hier berührt. Wir wünschen Ihnen für die weitere Reise erstmal alles Gute, viel Erfolg und natürlich dann am Ende auch eine glückliche Heimkehr und vor allen Dingen viel Kraft und viel Energie für die Arbeit, die ja nicht enden wird, mutmaßlich. Und das gilt natürlich auch für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in aller Welt und einen guten Zusammenhalt untereinander. Vielen Dank. Zwei Minuten, also nicht weglaufen. Ich will nur ganz kurz hier den Wechsel organisieren.
Oh. Recording stopped. Great. Thank you so much.
Hier einige Hinweise, die ich sonst am Anfang der Sitzung gemacht hätte. Bitte dafür um Nachsicht, aber ich hielt es für richtig, zunächst mit unseren Gästen zu beginnen. Der Kollege Nils Gründer von der FDP tritt aus unserem Beirat und es tritt ein Herr Julian Gründke. Er ist ordentliches Mitglied. Ein herzliches Willkommen. Die neue Obfrau der Fraktion der FDP ist die Kollegin Katharina Willkomm. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Das waren auch schon die Hinweise. Wie gesagt, normalerweise wären sie am Anfang der Sitzung gekommen, aber ich bitte da um Verständnis. Dann haben wir die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung und den Beschluss über die Votenliste. Wir haben in der Obleuterunde besprochen, dass wir darüber ohne Aussprache abstimmen, auch weil keine Prüfbitten vorliegen. Deswegen lasse ich nun über die Votenliste abstimmen. Wer stimmt ihr so zu? Diejenigen bitte ich um das Handzeichen. Das sind FDP, AfD, Sozialdemokratie und Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Damit ist die Votenliste einstimmig angenommen. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt Nummer 3, Berichte aus den Berichterstattergruppen und zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen in den Ausschüssen. Und pünktlich kommt der Kollege Dr. Steffinger wieder rein, weil wir unter diesem Tagesordnungspunkt heute den Bericht aus dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung haben. Und der Dr. Steffinger ist ordentliches Mitglied in diesem Ausschuss. Und deswegen freuen wir uns auf ein paar erhellende Worte dazu. Herr Dr. Steffinger.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja passend jetzt zu unserem soeben geführten Gespräch mit UNICEF, dass wir jetzt uns auch über die Entwicklungszusammenarbeit austauschen und ich Ihnen einen Bericht abgeben darf. Wir haben ja gerade auch im Beirat ja die Nachhaltigkeitsziele, mit denen wir uns auch beschäftigen und natürlich das Thema oder das SDG 1, was ja auch bewusst, glaube ich, auf Platz 1 steht, nämlich keine Armut und dann dicht gefolgt von kein Hunger, sind natürlich die Themen, die uns gerade schon sehr, sehr stark herausfordern, auch im Entwicklungsbereich. Das liegt zum einen, das will ich gar nicht verhehlen, natürlich mit der hängt das mit der Haushaltslage zusammen, dass auch entsprechende Kürzungen natürlich im Etat auch vorgenommen wurden und werden. Und das hat natürlich auch entsprechend Auswirkungen, wenn wir uns anschauen, dass natürlich auch der Titel, ich hatte es vorhin ja kurz angesprochen, Welternährungsprogramm in den letzten Jahren um 51% gekürzt werden musste, dass die Sonderinitiative früher eine Welt ohne Hunger, jetzt Transformation in der Ernährung und Landwirtschaft gekürzt wird. Das hat natürlich Auswirkungen auch auf diese Nachhaltigkeitsziele. Gleichzeitig auch das Thema Entwicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft nicht mit dem Nachdruck verfolgt wird, wie, darf ich auch ganz offen sagen, wie sich das meine Fraktion vorstellen würde. Aber und gleichzeitig natürlich durch die ganzen Krisen weltweit, durch die Umweltkatastrophen, alles zusammen, ja, Kriege und Krisen, natürlich Armut und Hunger auch wieder anschwellen lassen. Wir haben nach wie vor die Auswirkungen von der Corona-Pandemie, mit denen haben wir uns ja hier auch schon mehrfach beschäftigt, die natürlich auch zu einem entsprechenden Anstieg geführt haben. Insgesamt muss man feststellen, gerade wenn ich auch eben das SDG 2, kein Hunger, anschaue, dass davon auszugehen ist, dass also bis ins Jahr 2030, was ja eigentlich auch das Ziel war für die SDGs, dass wir bis dahin die einzelnen Punkte erreicht haben, die einzelnen Ziele erreicht haben, dass noch fast 600 Millionen Menschen, wird derzeit davon, wird so berechnet, noch 600 Millionen Menschen weltweit unter Hunger leiden. Also wir sind da von der Zielerreichung wirklich weit entfernt und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt für uns alle, auch in den Fraktionen, hier auch zu werben, dass eben die Entwicklungszusammenarbeit nicht, wie es oft auch gerne dargestellt wird, rausgeschmissenes Geld ist und dann eigentlich die Wirkung verpufft, sondern dass die Entwicklungszusammenarbeit auch wirklich dieses Ziel hat, die Lebensgrundlagen in den einzelnen Ländern zu verbessern und zu dahingehend zu verändern, dass auch die Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. Das kann natürlich Deutschland nicht alleine, das ist vollkommen klar. Da braucht es die internationale Kooperation, es braucht die Zusammenarbeit der einzelnen Länder, das ist vollkommen klar. Aber dass das ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt ist. Und da möchte ich auch mal tatsächlich auch wirklich eine Lanze auch dafür brechen, dass wir die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft auch stärker in den Mittelpunkt rücken. Ich glaube, es ist auch gerade noch mal klar geworden, die öffentlichen Mittel sind begrenzt und wir können nur Dinge erreichen, wenn wir hier auch wirklich die Wirtschaft mit ins Boot holen. Und gerade wenn wir uns auch den afrikanischen Kontinent anschauen, wir sind ja auch in Lateinamerika unterwegs und auch in Asien, aber Afrika ist unser Nachbarkontinent. Von daher, glaube ich, verdient er auch ein Stück weit, ich will es nicht sagen mehr Aufmerksamkeit, aber vielleicht eine besondere Aufmerksamkeit. Und dass wir wirklich auch hier auch alles daran setzen, auch Unternehmen aus Deutschland, aus Europa auch mit zu unterstützen, in diese Länder zu investieren, aber umgekehrt auch in diesen Ländern zu investieren. Dahingehend, das sind oft ganz einfache Programme. Da geht es um eine Anschubfinanzierung von ein paar tausend Euro, dass sich ein ausgebildeter Schreiner selbstständig machen kann oder ein Kfz-Mechaniker selbstständig machen kann. Das sind alles Punkte, wo ich glaube, dass wir wirklich unterstützen könnten und es am Ende, und das sage ich auch bewusst so, auch uns allen billiger kommt, als wenn sich die Menschen auf die Flucht machen und dann hier bei uns sind und dann entsprechend versorgt werden müssen. Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, den wir noch stärker betonen müssen in der Entwicklungszusammenarbeit und da auch wirklich auch die Debatten auch mit so mancher NGO, die ja da gleich irgendwie einen Ausschlag kriegen, wenn man sagt Kooperation mit der Wirtschaft. Ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Faktor, das immer wieder zu betonen, weil anders kriegen wir diese Punkte nicht in den Griff. Und natürlich auch die Länder auch dazu befähigen, die Regierungen entsprechend zu befähigen, dass gute Regierungsführung, dass Rechtsstaatlichkeit ein wichtiger Punkt ist, aber bei allen Debatten auch anzuerkennen, dass die Länder oft ihre eigene Geschichte haben, dass die Länder oft eine eigene Kultur auch haben, sodass wir nicht immer alles mit der deutschen, wenn ich das mal so bewusst so sagen darf, mit der deutschen Brille beurteilen. Wenn ich mich mit verschiedenen Botschaftern auch austausche, dann kommt da immer wieder auch der Hinweis, wir wissen, was wir für unser Land brauchen, aber so ungefähr, ihr meint oft, es besser zu wissen. Und ich glaube, da müssen wir in manchen Punkten auch uns ein Stück weit zurücknehmen und wirklich auf die einzelnen Punkte schauen, die die Länder einfach brauchen und auch auf deren Historie und auch auf deren Geschichte mit eingehen. Also insgesamt, ich habe jetzt wirklich die zwei SDGs rausgezogen, weil die mich auch sehr, sehr stark beschäftigen und die ja bewusst auf Platz 1 und 2 stehen, da sehe ich leider große, große Lücken und ich darf das auch mal so sagen, ich hoffe da auch auf die Haushaltsberatungen, dass hier vielleicht die regierungstragenden Fraktionen auch noch mal nachbessern, weil ich glaube, gerade auch im Bereich eine Welt ohne Hunger könnten wir noch ein Stück weit mehr Unterstützung auch brauchen, gerade auch im Entwicklungsbereich, um diese Themen voranzubringen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Steffinger. Das engagierte Statement ist, glaube ich, angekommen. Aber wir alle kennen ja sozusagen die Schwierigkeiten, die wir da gerade haben. Aber auf jeden Fall vielen Dank für Ihren Bericht. Damit sind wir beim Tagesordnungspunkt 4 Verschiedenes. Hier kann ich was Erfreuliches mitteilen. Wir haben es hinbekommen, dass der Herr Bundesminister für Digitales und Verkehr, Herr Dr. Volker Wissing, am 13. November hier Rede und Antwort stehen wird. Das wird das Zeitfenster von 17 bis 18 Uhr sein. Also das ist erstmal sehr positiv. Das Zweite ist im Grunde so eine Art Save the Date, eine kleine Ankündigung. Ich werde nämlich in meiner Rolle als Vorsitzender des PBNE, so habe ich das verabredet, mit Mitgliedern des Deutschen Bundesjugendringes ein ausführliches Gespräch führen, das ich aber gar nicht so sehr alleine führen möchte, sondern ich lade Sie alle dazu herzlich ein, daran teilzunehmen. Das ist also keine Sitzung des PBNE, sondern wir nennen das jetzt mal ein Gespräch mit dem Vorsitzenden. Aber Sie alle sind herzlich eingeladen, und zwar nicht nur zuzuhören, sondern aktiv sich daran zu beteiligen, wenn Sie das mögen. Das findet statt am Donnerstag, den 5. Dezember von 13 bis 15 Uhr. Das wird natürlich auch im Protokoll vermerkt, aber dann haben Sie es schon mal gehört von mir sozusagen. Und die herzliche Einladung, das auch an weitere Teilnehmer des PBNE weiterzugeben, die natürlich auch herzlich eingeladen sind, sich daran aktiv zu beteiligen. Soweit erstmal dazu. Wir haben gleich eine Nachfolgesitzung, aber die 73. Sitzung kann ich an der Stelle schließen und wir setzen in drei Minuten mit der nächsten, in zwei bis drei Minuten mit der nächsten Sitzung fort. Vielen Dank.